also ich fand, dass ein Debatt an der Politik, aber auch an der Gesellschaft am Anfang just abstrakt an Zölle gefordert wird. Natürlich, wir stehen schon so viele Milliarden an Defense. Was mir persönlich da zu kurz kommt, was als Troll von der Armee an dem Ganzen. Wie kriegen wir die Armee unterstützt an ihrem Roll? Weil de facto ist ja aber wir haben eine Armee. Also müssten wir ja auch zu der Armee in irgendeiner Form eine Stellung haben und artikulieren, was wir wollen. Da sind wir als hier im Land schwer damit.
Es war ein historischer Rendezvous, das vor am holländischen Den Haag. Um dortische NATO-Summe gaufen neue Ziele für die gemeinsame Defense dezidiert. Neue Ziele, die auch für Lützeburg gigantische Ausgaben bedeuten. Und nicht nur für die Grand Duché eine ganz Reihe Frohe mal zu springen. Was bedeuten die neue Ziele für die Defense-Kapazitäten von der NATO? Welche Herausforderungen kommen da mal auf Lützeburg durch? Erkennt Europa sich nur in Zukunft am ersten Fall wirklich lang verdedigen? Darüber wollen wir in dieser Episode von Report on the Record schwätzen, dem Podcast über die Hintergründe von der Aktualität zu Lützeburg. Mein Name ist Gilles Siebenhaler. Für das zu machen, sind ich froh, meinen Redaktionskollegen Piet Schulz begrüßen zu dürfen.
Guten Morgen, Gilles.
Guten Morgen, Piet.
Das war eine ganz freundliche Begrüßung. Ich hatte keine Diskussion um Fong. Es war eine Gelegenheit, für auch nach einem Kajus zu sehen, dass Lützeburg und Amerika eine stark historische Relation hätten.
Das war der Lützeburger Premier Luc Frieden, der Mittwoch im Bord vom NATO-Sommet gegenüber der Presse. Hier war der Obdegala, die nach einem Tag 4 Drohnen ugeschwert ging und dem auch den US-Präsident Donald Trump teilgeholt hat. Den Donald Trump, den am Anfang dieses Sommet dominiert hat, wie das K-Personage, und das hat schon bald grotesk Zeichen geholt, findest du nicht?
Ja, also definitiv, Gilles. Ich meine, das hat schon bald etwas von einer inszenierten Reality-TV-Show. Vielleicht hat Donald Trump sich auch ein bisschen in seiner Vergangenheit als Host von The Apprentice zurückerinnert. Ich denke, da ist den Tag für drin, wo Donald Trump einen Screenshot von einer Message von Mark Rutte, also dem NATO-Generalsekretär.
Eine private Message,
ob seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social gepostet hat. Und das war ein Post, wo Honig im Mund schmieren schon bald in Euphemismus wäre. Ich zitiere ein bisschen draus. Also den Mark Rutte. Und ich meine, ein kleiner Klammer, ob NATO hat offiziell das steht von dem Message konfirmiert. Und hier ein kleines Zitat daraus: Donald, you will achieve something no American president in decades could get done. Europe is going to pay in a big way, as they should, and it will be your win. Ich meine, ob Englisch gewesen, der Mark Rutte hat den Donald Trump played like a fiddle, das heißt, den hat den am Anfang so manipuliert, wie in das muss machen, für ihn bei der Stange zu haben. Ich meine, den ganzen Sommer war, wie du so ein Pinsel geschnitten. Vielleicht gab es den ersten Mal am Kinnig und dann den Rest vom Sommer gab es so kurz wie möglich gehalten, für dem Donald Trump seine Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Und wenn es will, wenn Ziel soll gewesen sein, dass die USA sich weiter soll zur NATO bekennen, dann hat er doch an einem gewissen Sinn lohmol vierläufig geklappt. Vor ist natürlich, wie lange das wird so eine stabile Form unheilen.
Bleiben wir bei Donald Trump, den heute NATO-Sommet findet ja auch nicht an einem theoretischen Vakuum statt, mehr aktuell für den Hintergrund vom Konflikt zwischen Israel und dem Iran, wo ja auch die USA angegriffen haben. Zur Anordnung, wir hören diesen Podcast nur Mittwoch und nur Mittwoch, ob und wie sie und nicht, wie sehr sich die Aktualität ändert. Aber Piet, wie blickst du auf den Konflikt oder den neuen Konflikt am Nahen Osten?
Ich meine, du vielleicht ein bisschen eine kleine Klischee. Alles hängt mit allem zusammen an der Geopolitik. Und wenn man das von unserer Warte aus guckt, ob die Eskalation zwischen dem Iran und Israel und natürlich der Intervention von Donald Trump durch die USA, dann ist die Situation für entre guillemets den Westen, wenn es danach soll gehen, nicht unproblematisch, weil man sich natürlich fragt, okay, wer eine Legitimation hat, die Intervention von den USA auf den Iran überhaupt, nicht einmal völkerrechtlich, also gab kein UNO-Mandat dafür, gab auch, weil völkerrechtlich am Anfang vier gesehen, keine direkte Bedrohung gegen die USA durch den Iran, die war echt abstrakter Natur. Und da muss ich mich auch fragen, wer war das verfassungsrechtlich legitim? Ich meine, Donald Trump hat da an eigenmächtig gehandelt und hat kein Mandat vom Kongress. Und da sind wir natürlich bei der Parallelen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Was war das Argument von vielen westliche Staatschefen über das Argument, dass er einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen ein Drittland, gegen notamment die Ukraine. Aber was war dann der Angriff auf den Iran durch die USA? Das ist also die große Frage, die am Raum steht. Und was los schon sicher, also ich meine, kein Geopolitiker oder kein Sicherheitsanalyst wird sich ummaßen, vorauskönnen zu so, wie das weitergeht. Aber es wird die Welt sicher nicht mehr sicher gemacht. Rein militärisch oder militärtaktisch gibt es vielleicht eine Erklärung, für was sie gemacht haben. Es war, die also relativ einfach, es war einfach opportun. Denn Iran war dann aus dem Moment so geschwächt, wie er vielleicht seit der iranischen Revolution nicht war. All die lange Zeit Verbündete, sie wird Syrien, sie wird Hezbollah oder Hamas, sind de facto nicht mehr handlungsfähig. Da stellt sich durch und ausschließend aber immer die Frage, wie effikant war die Attacke überhaupt. Wenn Ziel soll gewischt sein, den iranischen Atomprogramm auszuschalten und zu verhindern, dass den Iran ein Atommacht gibt, dann ist am Moment noch offen, ob das so geklappt hat. Ich meine, den Donald Trump sagt, ja, wir haben das gemacht, wir haben das Ziel erreicht, wir sind eigen Sicherheitskrise, Geheimdienste, ging aber schon an der New York Times und der Washington Post zitiert, damit das nicht den Atomprogramm vom Iran ausgeschaltet, mehr vielleicht ein paar Monate noch nicht verreckelt hat. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie wirkt sich das auf der Allianz zwischen dem Iran und Russland aus, der ja Verbündeter sind. Ich meine, Iran hat seit dem Anfang von Angriffskrieg an der Ukraine Russland quasi unterstützt und auch ab einem gewissen Zeitpunkt mit militärischem Material, nicht einmal Drohne beliefert. Gleichzeitig war Iran ein großer Klient von der russischen Waffenindustrie. Und da muss man gucken, wie sich das wird entwickeln.
Du hast doch schon nur gesprochen, dass ich, du denkst, dass du wärst auch Konsequenzen für die anderen Konflikte auf der Welt, nicht einmal den Krieg an der Ukraine.
Ja, ich gebe schon so mehr, wobei man sich aber muss fragen, wie groß die Konsequenzen werden sind. Weil mittlerweile produziert Russland einfach viel von den Waffen, die sie ansetzen, selber. Sie haben eine eigene Drohnenfabrik, wo sie die berühmten Shahed-Drohnen, die den Iran immer geliefert hat, selber produzieren können. Auch Artillerie, Munition und andere Drohnen produziert Russland selber. Ich meine, sie haben quasi auf eine Kriegsökonomie umgestellt. Aber wenn ihr vielleicht einen Schritt mehr weit denkt, könnte Russland in der Umstand so gut von der Eskalation profitieren. Einerseits würde sie sich dadurch können als Mittler sozusagen auf der Bühne inszenieren, andererseits aber auch, wenn das wirklich drastische Auswirkungen auf den Ölpreis hat, dann ging das dem Budget von Russland natürlich helfen. Sie erinnert am Moment, dass der Ölpreis wirklich relativ niedrig ist. Und wenn den Iran logisch weiter eskalieren und die Straße von Hormuz zumachen, den Ölpreis gibt ihm über $100 klommen, dann wäre das natürlich vorteilhaft für Russland. Und da muss ich mich natürlich auch fragen, welche Signale sind das an anderen Staaten? Da denke ich natürlich direkt an China. Ich meine, wenn nicht legitim ist, sein Interesse einfach durch seine eigene Stärke durchzusetzen, an den Rules-Based Order am Fond keine Rolle mehr spielt, an Duno auch keine Rolle mehr spielt, Völkerrecht auch keine Rolle mehr spielt, dann kann ich auch sagen, also legitim für einen Angriff auf Taiwan zu wollen, nicht einmal wann die USA sollten gebündelt sind an Europa oder am Nahen Osten.
Gut, kommen wir mal nicht auf den NATO-Summit zu schwätzen. Du hast dich manchmal an der Lodrop genischt, wie hier Defense-Ausgaben auf 5% vom PIB zu erheben, a priori bis 2035. Lass du mal dazu noch einen Extra.
Es geht nicht durch, die Verschifferung zu schwätzen. Und dafür brauchen wir alle guten eine längere Zeit für die Ziele zu erreichen. Ich ging mich auch nicht so viel fokussieren, weder auf Prozente noch auf Jahren. Das ist ein Exerzis, an dem es darum geht, los die einen unterschiedlichen Elemente von der Sicherheit zu stärken.
Das war noch einmal der Premier Luc Frieden und Bord von dem NATO-Summit. Ja, die neue Ziele, was heißt das konkret an Zielen für Lützebüsch?
Also, wenn ich das wie den Premier Luc Frieden das vielleicht nicht so gerne hört, aber bei den Zielen bleibt, wenn wir von 5% schwätzen, dann sind wir ungefähr bei jährlichen Ausgaben von 3 Milliarden Euro. Sie haben auch gemerkt, dass im Sommer auch das Idee gab, dass 3,5% rein an Defense-Ausgaben sollen fließen und 1,5% sollen an Ausgaben fließen, die am Zusammenhang mit der Verteidigungsfähigkeit an der Readiness wieder so hech stehen. Und das ist not einmal Infrastruktur, dat, also nur ein dummes Beispiel, dass man auch Brücken hat, wo ihr Panzer kann drüber fahren, wann irgendwo muss hier verlöscht gehen. Das heißt, das kann sich dann auch urrechnen lassen als Defense-Ausgaben. Da wären wir da bei rund 2 Milliarden Euro bei Lützburg, die direkt müssen an Defense fließen, an denke also 0,9 bis 1 Milliard, die an einer Infrastrukturausgabe müssen fließen. Das Ziel müsste erreicht sein bis 2035, und das ist schon ein relativ langer Zeithorizont. Aber du hast auch gesagt, dass schon 2029 der nächste Review davon stattfindet, ob man überhaupt irgendetwas gemacht haben. An alle Jahre gibt es doch ein Planungsdokument, was man muss erstellen, was man auch muss vierlehren bei der NATO, was man da schon umgesetzt haben. Was da natürlich dabei kommt, ist, dass viele Ziele schon bekannt sind. Nicht am Detail, ich meine, das wird Minister Jurico Backes an den nächsten Moment präzisieren, wie konkret dass Lützburg sein Defense-Etat der Luft ausgehen, aber Kraft sich sind ja schon da. Also, wir werden eine Luftwaffe-Unität zusammen mit einem Partnerstaat auf den Stellen müssen. Das kann Belgisch sein, das kann Deutschland sein, das wissen wir in diesem Moment noch nicht. Dann ein Ziel, was schon mir weit zurückleitet, nach vier um der Zeit von Donald Trump, als das Belgisch-Lützburger Bataillon, das muss operieren sie bis 2021, da brauchen wir 300 zusätzliche Soldaten. Dann als natürlich ein von den Zielen auch das mobile Feldzelt oder Feldlazarett, was man muss operabel kreieren. Und ja, da stellt sich über dem Ganzen natürlich die Frage von der Personalsituation bei der Armee. Aufmerksame Reporter, Leser, werden wissen, dass ich hier kurz ein Interview mit dem General Steve Tull hatte und da habe ich auch die Ziele angeschaut und konkret gefragt, wer das 3,5%-Ziel dann haut überhaupt umsetzbar für die Armee, wie sie los ist. Und da kriege ich eine kurze und knappe Antwort, und das war ein Wort, und das war negativ. Das heißt, im Moment wird die Armee nicht kapabel, das umzusetzen. Das heißt, die Armee selber muss auch auf den Punkt brüscht gehen, für den Kapazitäten und Ziele zu entsprechen. Und da stellen sich eben noch viele Fragen, wie das soll umgesetzt gehen.
Nach einer Nachfrage zu den Prozentzielen gilt für letzte Woche noch immer die Sonderregelung, dass es nicht der PIB mit dem Revenu Nationalbrut ist. Das habe ich bis jetzt nicht rausgelesen.
Das habe ich bis jetzt auch nicht rausgelesen. Ich meine, das ist ein bisschen sous-entendu, dass wir einfach ein bisschen durchgewurschtelt haben und das mal nach weiter so gilt für uns. Das ist nur mein Kenntnisstand. Also.
So habe ich das auch gedacht.
Ich gehe auch mengen, dass über die 10 Jahre das ging ändern. Das ist nicht, was den Lohenke dezidiert und uns da stehen gemesselt. Wir müssen sowohl budgetär wie auch praktisch zusammen mit ganz vielen Membern an der Regierung, die für verschiedene Sachen zuständig sind, gucken, was wir mit denen Suche machen. Es geht auch darum, intelligent Suche auszugehen.
Das war noch immer der Premier Luc Frieden. Ja, du hast ja schon ein paar Sachen angeschwert. An der Premier sagt, hey, Lützburg müsste die Suche intelligent ausgehen. Wie könnte das dann noch ausgesehen?
Das ist momentan noch die große Frage, Gilles. Ich meine, wenn die Regierung über die Steigerung von Defense-Ausgaben schwätzt, schwätzt sie oft von Retombe-Ökonomik. Das heißt, wir müssen noch etwas davon haben und muss auch hier im Land irgendwie bleiben. Das heißt, der Willen ist am Anfang eine Lützburger Defense-Industrie, die noch relativ klein ist, mit denen so zu unterstützen, dass möglichst viel von den Ausgaben noch unserer Wirtschaft zugutekommen. Weil wenn man alles mit anderen NATO-Member-Staaten vergleicht, bei einem in Deutschland zu gucken, die haben eine große Rüstungsindustrie, die USA sowieso, das heißt, die Suchen, die der Staat für die Defense ausgehen, die bleiben am Anfang an der eigenen Wirtschaft. Das ist bei uns Männer der Fall, wenn wir schweres Material für die Armee kaufen, dann muss man das im Ausland kaufen, weil das geht heute nicht gebaut. Aber ich fand aber die ganze Diskussion als schon ein bisschen kurz gegriffen, weil wenn man sich nicht mehr darauf fokussiert, dann hat er noch keine Fähigkeiten, die ihn zu einem Bündnis beitragen. Ich meine, wenn er dann so ausgehen, dann hat er vielleicht auch der Wirtschaft ein bisschen geholfen, aber es bleibt aber froh, wie setzt das sich dann in Praxis um und wie dreht das dazu bei, die europäische Population, weil um die geht es ja im Großen Ganzen, für einen engen Attack zu schützen oder so aufzuwirren, wenn sie stattfindet, notamment durch Russland. Und da gehen natürlich Analysen, die von einem Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren ausgehen. Und ich meine, da sind wir dann an einem anderen Argumentationsfeld wie rein budgetär Planspieler.
Du hast ein bisschen ugedeut, wie den Debat hei gefeuert wird von der Politik. Interessant ist auch zu sehen, dass ein Debat am Grand Public eigentlich nicht so richtig stattfindet. Das ist schon bald überraschend, dass du dabei eine große Zustimmung findest, mehr an die Fonds zu investieren. Findest du, dass den Debat richtig gefeuert wird und dass anfang die grundlegenden Faktoren nicht thematisiert gehen?
Also ich fand, dass ein Debat auch an der Politik, aber auch an der Gesellschaft am Anfang just abstrakt an Zölle gefordert wird. Das heißt, wir stehen schon so viele Milliarden an die Fonds, das heißt ja nicht, der Satz. Das ist ja einfach ein Worthülz. Und ich meine, was mir persönlich da zu kurz kommt, als den Ankerpunkt, und zwar, was als Troll von der Armee an dem Ganzen. Weil das ist ja am Anfang das Organ, was das soll am bestmöglichen Fall umsetzen können. Und ich gebe dir ein Beispiel, die Regierung hat ja schon die Ziele, die wir eigentlich für 2030 hatten, ob das Jahr noch vorgezogen. Und wo Minister Juri Kobakis dann die Ziele vorgestaltet hat, wo die zusätzliche Ausgaben sollten stattfinden, da kommen natürlich auch die Frauen und sind dann noch zusätzliche Ausgaben für die Armee geplant. Und da wird die Antwort nee. Also mich hat das ein bisschen überrascht. Aber ich meine, da müssen sich als Gesellschaft dann noch Fragen stellen, nicht einmal, wie kriegen die Armee unterstützt an ihrem Rolle. Wie kriegen wir sie an der Personalfrau unterstützt, bei der Remuneration von neuen Rekruten unterstützt, vielleicht beim gesellschaftlichen Stellenwert unterstützt, weil de facto ist ja aber mehr Hund eine Armee. Also müsste man ja auch zu der Armee in irgendeiner Form eine Stellung haben und artikulieren, was wir wollen. Da sind wir als hier im Land schwer damit.
Lo, die ganz großfroh sind, so mal haben wir die neuen NATO-Ziele, mit Osten Europa lo. In Zukunft fähig, sich längst zu verdedigen, möglicherweise auch ohne die USA, weil darum geht es ja, oder?
Ma, Gilles, du gibst da mein klassisch, obwohl ich keinen Sinn mehr in klassisch auf Kunden Antwort gehen, das könnte drauf un. Und das könnte für einen Abend drauf un, wie ein Ziel die Regierung oder die Politiker handelt, dem NATO-Ziel gesehen. Und ich meine, du gehst in Europa, gibst so ein zwei Korn. Der nächste Korn, das sind Länder, die sich so ein, die man als real, wir müssen das machen. Weil es gibt eine reelle Bedrohung von unserer nationalen Souveränität durch eine Entität, nicht einmal Russland, aber wenn wir nicht handeln, dann ist es vielleicht später, wir können als Population nicht schützen. Das ist nicht einmal Baltikum, mehr auch Rumänien. Da gibt es so ein also Elementar, dass wir kollektiv die Ziele erfüllen für die nationale Integrität. Und da gibt es den anderen Korn, und das sind Länder, die sagen sich vielleicht, okay, wir sind die Ziele echt an der Abstraktion. Wir sind die flexibel, wir sind die, wir haben da ein taktisch Wü drauf. Not einmal, wir drohen das Lomot, für irgendwie die USA bei der Stange zu halten. Denn Trump ist vielleicht nicht ewig Präsident. Dennoch geht es schon irgendwie besser. An Russland packt das, was sie lohnen, auch nicht ewig. Und vielleicht, wenn wir so und wir erreichen die Ziele an 10 Jahren erreicht, haben wir bis dahin ändert sich die Welt so, dass man die sowieso können kippen und sie nicht brauchen zu erfüllen. Und da das vielleicht teilweise auch ein Vue, die hier an der Lützburger Regierung, mir nicht just hier in Lützburg führen könnte, da den sich zu etwas verpflichtet, an der Hoffnung, da den nicht muss erreichen. Mir da stellt sich dann natürlich die Frage, okay, mir wäre das dann Plus-Value von der Vue? Weil dadurch geht Europa ja aus einer Verteidigungsfähigkeit, egal wie, nicht mehr autonom. Ich meine, du musst dann zwischen den Positionen irgendeinen Konsens finden, weil sonst sind wir um Punkt Null, dass wir so, okay, wir akzeptieren, wann den neuen US-Präsident gibt, den Europa mit favorabel gegenübersteht, dass Amerika für alle Sicherheit sucht oder wir haben die Hoffnung, dass das darum so stattfindet, mit dass wir ja nicht weiterkommen. Andererseits ist es ja nicht so, wie wenn Europa im Moment gar keine Kapazitäten hat. Ich meine, wir haben Kapazitäten. Wir haben im Moment Fähigkeitslücken für ein Wort zu benutzen, was den einen oder anderen vielleicht aus der Schule kennt. Wir haben vielleicht Probleme bei der Luftaufwehr oder bei der Produktion von Artilleriemunition. Wir haben andere Felder, haben wir noch ein großes Problem. Ich meine, das ist nicht, wie wenn es in Europa kein Panzer gibt. So was tun wir nicht. Das heißt, du musst ihn dann erst wieder Konsens finden, tisch den zwei Positionen und ich meine, das wird der Prozess von den nächsten paar Jahren sein.
Dann gebe ich so, werden wir den Prozess weiter swivieren, aber bestimmt nicht für die Last, ob dieser Platz darüber geschwärzt wird. Für heute auf den Mund. Vielen Dank, merci, Peter.
Machen, merci, Gilles.
Merci geht aber auch raus an alle Nulauscher und Nulauscherinnen. Auch wie immer auf dieser Platz will ich hinnen und auch sonst allen interessierten Leser die neuesten Artikel auf Reporter.lu rekommandieren. Du hattest ein bisschen Schultes, neben seinem Interview mit dem General Steve Toole, den Heinenke erwähnt soll, sind mit den Pensionen von den Staatsbeamten beschäftigt und hat da geguckt, wie viel Suhn aus dem Staatsbudget all US Sonderregelung von der Reform von 1998 kascht. Ich verrate sicher nicht zu viel, wenn ich so ein ziemlich viel. Und der Luc Carigari, den hat sich noch einmal mit der Situation von den ukrainischen Flüchtlingen zu Lützburg befasst und da konkret im Fall, wo Betroffene alle Wohnungen, die von der Croix-Rouge geriert gehen, musste verlosen und verschiedene sogar verklot gehen. Abonniert dich auf reporter.lu/abo für alle Artikel zu lesen und so auch unseren unabhängigen und investigativen Journalismus zu unterstützen. Und hören, das könnt ihr als nächstes wie gewinnt nächste Freitag, dann mit einer ganz neuen Episode von Reporter on the Record.